dass ich ein Angebot bekommen habe, nach Stuttgart zu ziehen, zu Porsche SE. Denn Porsche SE war damals eine ganz unauffällige Holding. Vor 2 Wochen haben sie ja dieses Robotaxi gelauncht und der Aktienkurs ist dann irgendwie 8% hoch, das ist 90 Milliarden Marktwert. Und das ist ja das Doppelte, wie Waymo bewertet ist.
Also am Ende müssen wir uns 2 Sachen fragen. Also haben wir ein Netzwerk, um diesen Markt dort zu verstehen und dem Startup dort auch weiterhelfen zu können?
In meiner Zeit gab es eigentlich 2 große Wirtschaftskrimis. Das war Conti Scheffler. Das war auch zufälligerweise eins der Mandate, wo ich mitarbeiten durfte.
Okay. Die sehen rote Farben.
Ja, genau.
Ne, da war
Zufall? Ich denke nicht.
Hier ist Mobility Mavericks, der Podcast mit wirklich dem allerbesten Jingle, den es überhaupt gibt und dem besten Co-Host, den man sich nur wünschen kann. Guten Morgen, Michel Stumpe.
Einen wunderschönen guten Morgen und heute mit Unterstützung, hochkarätig möchte ich sagen.
Allerdings.
Verrat mal.
Willst du es? Also ich bin ja deinem Wunsch nachgekommen.
Ja.
Und nach 10 Verhandlungen konnte ich meinen Partner in Crime tatsächlich, Alexei Mitraschkin, dafür gewinnen, heute mit uns über Mobilität zu sprechen, seinen Werdegang, Investmentzyklen und alles, was vor allen Dingen Michel interessiert. Der scheint sich seit 3 Tagen auf dieses Gespräch vorzubereiten. Alexei, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Freut mich, hier zu sein.
Am heißesten Tag des Jahres.
Am heißesten Tag des Jahres in Hamburg. Ich hab gehört, Ende der Woche wird es schon wieder kühler.
Ja. Du, Alexei, du lebst ja mein Leben, wenn ich mir quasi am Reißbrett eine Karriere wünschen dürfte. Ja, dann wäre das, glaube ich, dein Leben und deine Karriere gewesen. Bei mir kam da allerdings dann die Schullaufbahn dazwischen und die Noten waren nicht gut genug. Deshalb hat das leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber wir haben ja eine kleine Gemeinsamkeit.
Jetzt holst du aber richtig aus. Ich werde rot, das sieht man wahrscheinlich nicht, aber ich werde jetzt wirklich rot.
Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, die meisten Leute vielleicht gar nicht wissen. Du kommst aus Osnabrück und ich wohne in Osnabrück.
Ganz genau.
Seit wann bist du hier?
Ich bin sozusagen nach dem Abi bin ich ins Exil gegangen nach Süddeutschland und bin nicht mehr zurückgekehrt. Auch wenn ich sehr, sehr gerne wieder zurückgehe in die Heimat. Und das lässt sich so alle paar Monate mal einrichten.
Ja, aber sag mal, du bist richtig hängen geblieben da, ne? Bei wem?
Ich bin richtig hängen geblieben, ja. Ich bin,
Wollen wir es mal strukturiert machen? Wollen wir mal fragen, wer er ist, was er so gemacht hat? Ich meine, ich finde es ja, also finde es gut, aber
ja.
Also ich bin ja, also am die Sparkasse ist ja an allem schuld, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Das wisst ihr wahrscheinlich nicht, das ist jetzt ein Insider. Na, wir sind ja unter uns, ich erzähl's mal. Es gibt dieses Sparkassen-Börsenspiel. So. Ach. Und ich habe ja immer Mathe und Physik, das waren meine Fächer. Ich habe immer mal gebastelt und irgendwas gebaut und so. Also war eigentlich klar, ich werde irgendwas Technisches machen, wahrscheinlich Ingenieur oder irgend sowas. Auch vom Elternhaus geprägt, beide Mathe- und Physiklehrer. Also es war irgendwie, BWL war ganz, ganz weit weg von mir. Und dann kam dieses Kreissparkassen-Börsenspiel.
Das ist geil.
Und dann, ja, dann ist es um mich geschehen, ja. Also da ein paar Mal mitgemacht und
einmal Preis waren sogar abgeräumt,
Preis oder? Börse. Ja, wir waren, ohne Witz, das letzte Mal, beim letzten Teilnahme waren wir bundesweit Nummer 1 in der ersten Woche. Ich weiß nicht, ob sie da getradet haben, aber das war irgendwas ganz Wildes und das war dann ganz aufregend. Ne? Ich meine, das war 1999, bin ich 18 geworden. Erstes Depot eröffnet, 3000 Mark von meinen Eltern geliehen und habe angefangen, im neuen Markt zu spekulieren. Ja. 1,5 Jahre später war das ganze Geld weg.
Gutes Timing, ja, wollte ich ja sagen. Gute,
super, super Timing, genau.
Das lag genau, aber sicherlich nicht in der Anlagestrategie.
Doch, hundertprozentig. Hundertprozentig. Okay. Aber das hat mich dann so mitgenommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will das jetzt wissen. Ja. Und habe dann geguckt, okay, was, wo kann man BWL studieren? Da habe ich so früher gab es so dicke Studienführer, weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da habe ich hier durchgewälzt, Uni Mannheim, okay, ist irgendwie nicht schlecht. Habe mich da beworben und dann hingefahren und dann festgestellt, ich verstehe erstmal keinen, weil irgendwie ein anderer Dialekt, das kennen wir ja gar nicht in Norddeutschland. ja, da habe ich das studiert, da habe ich dann BWL studiert. 2002 bis 2006, Ende 2006. Und habe dann 2007 bei einer Investmentbank angeheuert in Frankfurt. War dann vier Jahre in Frankfurt, dann Credit Suisse, okay. Genau. Traditionelle Bank. Ne?
Die seitdem du nicht mehr da bist, geht es da ja auch bergab.
Genau. Ne? Ja, das war sowieso klar. Ne? Aber, dann bin ich nach London noch gegangen für 2 Jahre.
Ja.
Und dann kam das dazu, dass ich ein Angebot bekommen habe, nach Stuttgart zu ziehen, zu Porsche SE. Denn Porsche SE war damals eine ganz unauffällige Holding. Die wurde nämlich 2005, glaube ich, gegründet. Eigentlich nur mit dem Zweck der Übernahme der Volkswagen-Aktien. So, und dann...
Ist das eine Family Holding oder ist das eine Auskunft aus der Porsche? Genau,
also komplett kontrolliert von den Familien Porsche und Pirch, sind auch börsennotiert, sind Vorzugsaktien, die andere Hälfte des Kapitals. Und 2012 wurde die Bilanz bereinigt und dann gab es ein neues Vorstandsressort für das Beteiligungsmanagement und ich war Hire Number One. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir investieren. Und dann habe ich da angefangen. Und war die letzten 12 Jahre da gewesen. Also sozusagen aus einer Single-Asset-Holding mit nur VW als der einzige Investment hat sich das Portfolio doch weiterentwickelt. Wir haben sozusagen durch verschiedene Asset-Klassen da investiert, von Venture bis Growth, Private Equity und dann auch die Porsche AG ein Stück weit zurückgekauft. Also mittlerweile ist die Holding auf dem Weg dahin, sich wirklich zu diversifizieren. Und Venture war ein Teil davon. So.
Und was waren so die spannendsten Investments, die du gemacht hast bei der Porsche SE? Also Raumfahrt habe ich schon mal gehört, irgendwie am Rande von Schreze.
Genau, ESA Aerospace war eins, also ein super spannendes Investment, das ist immer noch im Portfolio. Und ich glaube, von den sozusagen europäischen Raketen-Startups jeden Fall das bestfinanzierte und bis dato auch das erfolgreichste. Ja, jetzt vor einigen Wochen ihren ersten Launch gemacht. Die Rakete ist abgehoben, das war also ein Erfolg. Ansonsten alles rund um Mobilität, also und Industrietechnologie. Das heißt von 3D-Druck bis Sensorik bis viel Software. Mobilitätsmanagement, also alles, was sozusagen sich rund um Mobilität drehte.
Und ihr beiden seid jetzt Kollegen.
Ich will auch mal eine Frage stellen. Das heißt, also ich habe mich jetzt dran gewöhnt seit der vorletzten Folge, dass ich jetzt auch Fragen stelle. Jetzt, okay. Du hast wirklich einen ganzen Fragenkatalog mitgebracht.
Ja, echt.
Also wir müssen gleich mal ein bisschen tiefer bohren, denn dass der Alexei da so kurz abtut. Also ne, die Porsche AG war der größte Börsengang, den Deutschland je gesehen hat. Und davor gab es wahrscheinlich einen der spannendsten Wirtschaftskrimis, den dieses Land erlebt hat, mit der Übernahme von Volkswagen und Porsche und dem ganzen Hin und Her. Da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie das war im Auge des Sturms da zu sein. Aber... Du hast jetzt 12 Jahre in Mobilität investiert, Alexei. Jetzt mal rein hypothetisch. Du müsstest jetzt mit jemandem, der keine Investmenterfahrung in der Mobilität hat, einen neuen Fonds aufmachen. Was würdest du dem denn so an drei Sachen mitgeben, auf die man erstmal achten muss, wenn man sich also professionelles Investment, insbesondere in Bezug auf Mobilität, da sozusagen seine Sporen verdienen will? Was ist denn dein Learning aus diesen 12 Jahren und ich glaube 15 Investments hast du gemacht oder also eine halbe Milliarde oder so, sagst du mal, habt ihr da grob investiert. Was sind so irgendwie Sachen, die du jemand mitgeben würdest, der da neu startest? Ich frage für einen Freund.
Steht das jährliche Feedbackgespräch an oder was?
Das ist sozusagen, es ist leider, es ist eine Einbahnstraße, dieses Feedbackgespräch.
Ja,
okay. Entschuldigung, ich darf nicht so laut lachen.
Also, ich glaube, der Start ist, und das ist die Grundlage auch für die Investitionsthese. Es ist eigentlich ein riesiger Markt. Also Mobilität ist ja nach Housing, also sozusagen Housing und Food, die drittgrößte größte Wirtschaftszweig sozusagen weltweit. Ne? Also das heißt potenziell wirklich, wirklich großer Markt. Die Industrie gibt es schon lange und die hat sich auch sehr gut entwickelt. Also insbesondere hier in Deutschland natürlich, sozusagen die weltweit führenden OEMs, aber auch weltweit ist das immer ein sehr wichtiger Industriezweig gewesen und ist immer noch. Und die OEMs sind sehr stark. Das heißt also, für Startups gab es in den letzten Jahrzehnten eigentlich wenig Raum. Also wenn dann sozusagen Geschäftsmodelle, die der Wertschöpfungskette sozusagen hinten dran lagen, also vielleicht mehr consumerorientiert, ja. So, und über also sagen, ausgehend davon muss man halt wissen, die Entwicklungszyklen und auch das Kapital, was man dafür braucht, um einfach ein Auto zu entwickeln, ist sehr hoch. Das heißt, viele Startups haben sich einfach schwer getan, überhaupt da irgendwie Fuß zu fassen, ne? Man muss sich also, wenn man da investieren möchte in den Markt, wirklich auf lange Zyklen einstellen. Und das geht nicht innerhalb von 2 Jahren, dass man da startet und ein profitables Geschäftsmodell entwickelt. Also das muss man auf jeden Fall wissen. Ja. Also großer Markt, aber durchaus mit seinen Herausforderungen. Was sehen wir aber? Ich habe das ja wirklich jetzt seit über 10 Jahren begleitet, auch verschiedenste Startup-Geschäftsmodelle gesehen, und viele davon haben es ja nicht geschafft. Also autonomes Fahren zu allervorderst. Ab 2013 hatte das Thema autonomes Fahren, war ich in aller Munde. Und bis auf wenige Ausnahmen, die ja dann das Geld hatten, so wie ja Google und Waymo zu entwickeln, sind ja sehr viele, haben es einfach nicht überlebt. Sehr kapitalintensiv. So, und was hat es jetzt geändert? Und das ist, glaube ich, das ist sozusagen der dritte Punkt, warum ist es jetzt super, in Mobility zu investieren. Wir haben ganz andere Voraussetzungen. Also die Hardwarekosten, die Sensorkosten sind extrem runtergegangen. Die sind jetzt auch serienreif. Wir haben das Thema Compute Power und wir haben das Thema AI. Und das führt alles dazu, dass die Kapitalintensität tendenziell abgenommen hat und mittlerweile das Thema autonome Fahren wirklich Realität ist. Also wenn man nach USA oder China guckt, ist es Realität. Das wird sich weltweit auch durchsetzen. Und damit werden auch neue Unternehmen, neue Startups interessante und sehr profitable Geschäftsmodelle entwickeln können.
Also wir sagen immer da, ich kann dich nicht mehr sehen, Michel, weil mein Link hat sich komplett aufgehängt jetzt gerade wieder. Also wenn du was sagen willst, musst du hilft siehst. Nicht, wenn du die Hand hebst, dann musst du irgendwas sagen einfach. Ja. Michel und ich reden immer ganz oft davon, also USA, Waymo, dann China, Pony AI und wie sie alle heißen, Momenta. Aus Deutschland selber oder aus dem Herzen Europas selber haben wir das Gefühl, dass wir irgendwie ein bisschen abgehängt sind. Also sozusagen, dass das, was wir in autonomen Fahren hier können, wird eigentlich aus Israel über Mobileye gemacht. Und dann haben wir Wayve in London. Also hast du das Gefühl, Alexei, dass sozusagen kann man in Europa noch in die Mobilität investieren? Oder sagst du, ehrlicherweise muss man in die USA gucken und wenn man kann und darf, in China investieren? Wie siehst du das? Oder auch im Vergleich jetzt mal, vielleicht mal vor 10 Jahren versus jetzt. Also hat sich das verändert oder sagst du, nee, es war schon immer so. Es war immer klar, dass das irgendwie der bessere Markt ist oder sowas.
Also Europa war in den letzten 10 Jahren stark davon geprägt, dass VW, BMW, Daimler, also die wirklich großen OEMs, in dieses Thema Innovation sehr stark investiert haben, R&D investiert haben. Und dazu gehört das Thema Batterie und dazu gehört alles, was autonomes Fahren und autonome Features angeht. Und damit hatten viele Startups einfach auch wenig Chance, ehrlicherweise, gegen diese Großen anzukommen. Also die alle großen OEMs haben in diese Themen investiert. Und das hat ein Stück weit dazu geführt, dass das Funding für kleinere Startups hier nicht so geflossen ist, wie in China, teilweise natürlich auch supported durch vielleicht durchs Government und durch sein Kapital, was da zur Verfügung steht, und USA sowieso natürlich durch das Ökosystem Silicon Valley. Dadurch aber, dass die OEMs in den letzten 2-3 Jahren sich jetzt schwer tun, weil das Thema Elektromobilität kostet sehr, sehr viel Geld. Und die Volumina nach Corona haben sich ja in Europa nicht mehr erholt. Also das heißt, die Absatzvolumina liegen ja wirklich signifikant unter dem Vor-Corona-Niveau. Das heißt, die Werke sind nicht ausgelastet, der Cashflow ist nicht mehr so, wie er vorher war. Und daher haben viele OEMs, und ich glaube, VW ist eine Ausnahme, eigentlich viele OEMs haben diese Budgets gestrichen für das Thema autonomes Fahren und auch für manche anderen technologische Entwicklungen. Konzentrieren sie jetzt wirklich auf das Thema Elektromobilität und Software im Auto. Während in China und USA, da wurde weiter investiert und das sieht man jetzt auch in den Folgen. Also ein Pony AI ist auch 10 Jahre alt oder ein WeRide und die Tochter von Huawei, die jetzt da so erfolgreich sind, und Waymo sowieso. Ja. Waymo ist jetzt auch schon mehr als 10 Jahre alt. Das heißt, da wurde wirklich konsequent Jahr für Jahr teilweise Milliarden investiert. Auch in das Thema AI, ja. Also das ja ein wichtige Schlüsselvoraussetzung, dass es funktioniert. Und Tesla, ja. Also Tesla hat ja auch wirklich konsequenter investiert. Elon Musk, das muss man ja so sagen. Und damit haben die einfach sich einen Vorsprung erarbeitet, der kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern der ist über die letzten 10 Jahre gelaufen, und in Europa ist das Funding nicht in diese Startups gelaufen. So. Und daher haben die Chinesen und die Amerikaner wirklich einen Wettbewerbsvorteil. Also, da gibt es Firmen wie Wave, die sind dann durch Softbank stark finanziert und durch andere Venture Capital. Das ist eine erfreuliche Ausnahme davon. Ich glaube, die machen sich auch gut. Aber ansonsten muss man wirklich aus Europa nach links und rechts gucken.
Aber also so ein Moja-Announcement oder das, was, also ich meine, am Ende haben wir die großen OEMs hier noch, also haben wir noch eine Chance hier eigentlich auf die nächsten 5 oder 10 Jahre gesehen, oder stehen jetzt die 7 mageren Jahre erstmal an und man muss zurückcutten, um dann wieder hoffentlich in einem Jahrzehnt technologisch aufschließen zu können und wieder vielleicht sogar Innovationsführer zu werden in gewissen Bereichen. Oder sind wir das sogar und wir reden uns nur schlecht? Das versuche ich mal so ein bisschen auseinander zu klambüsern.
Ja. Also aufgeben ist sozusagen keine Option, und das ist ja sowieso klar. Und es wird immer eine Chance geben. Auch die Spitzentechnologien werden irgendwann zu Commodity und die Geschäftsmodelle werden sich wandeln und irgendwann sind es vielleicht nur noch Zulieferer, und die OEMs sind natürlich eine extrem starke Brand weltweit, die VWs und die BMWs und die Daimlers. Und ich glaube, man muss einfach dranbleiben, man muss das aber ganz klar realisieren, autonomes Fahren wird ein Teil sozusagen der Welt sein, und das muss mit in eine Strategie mit drin sein. So, wie geht man jetzt damit um, dass man vielleicht noch nicht so weit ist wie die anderen? Muss man kooperieren, so wie Moja das ja auch macht. Die haben ja sozusagen einen Technologiepartner dazu geholt und mit Uber jetzt auch einen Vertrag geschlossen. Also ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, und da nach vorne schauen. Natürlich hat man eine Chance. Also man baut ja nach wie vor Autos, und autonomes Fahren ist ein Feature davon. Ne? Also natürlich wird das komplettes Fahren, wie wir es heute kennen, vielleicht verändern. Insbesondere im Taxi-Umfeld. Individuelles autonomes Fahren weiß ich nicht, wie lange das dauert. Wird auch, denke ich mal, irgendwann kommen. Aber das Beste draus machen und das realisieren, was der Status quo ist, und daraus sich die richtige Strategie hinlegen.
Ich sag jetzt extra nichts, Michel, damit du auch was sagen kannst.
Guck mal, das hat mir jetzt unvorbei getroffen. Ich habe, ich sehe das genauso. Für mich stellt sich halt die Frage, ich habe gestern ein Interview gesehen von dem Dara Kororowski von Uber und der sagte halt...
Ich glaube, so heißt der.
Ja, ungefähr, genau.
Khosrowshahi, glaube ich, heißt oder sowas.
Nee.
Viele Punkte in Scrabble, wenn du es legst, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und der sagte, der rechnet vor den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht, dass irgendwie sich Autonomous Driving so zumindest so im Passenger Transport Bereich durchsetzen wird. Wenn ich mir so die Geschwindigkeit anschaue, mit der jetzt gerade die Systeme auf den Markt gebracht werden, das ist sozusagen die technologische Seite, und auf der anderen Seite hast du die Kapazitäten, die im Markt sind. Heute auch ein großer Bericht, zum Beispiel im Handelsblatt, wo einfach ganz klar die Überkapazitäten bei BYD, bei Tesla und bei anderen Volumenherstellern angeprangert werden. Wenn man sagen muss, also die haben gar keine Alternative, als weiter Autos zu produzieren, weil sonst stehen die Fabriken halt lahm und die Unitpreise gehen halt durch die Decke, beziehungsweise die Kosten. Das heißt, die werden alles Mögliche versuchen, um möglichst viel Metall auf die Straße zu bekommen. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass da mal hin und wieder was kaputt geht. Aber das ist für mich jetzt gerade die perfekte Welle, denn das andere Szenario, dem sich jetzt viele OEMs aktuell aufgrund der Überkapazitäten halt widmen, ist, dass sie in die Rüstungsindustrie gehen, ne? Und also VW Osnabrück ist ein Beispiel davon, ne? Dass Rheinmetall da jetzt reingeht, produzieren lassen will. Es gibt andere Standorte, die das genauso machen wollen, und jetzt ein Aufrüsten oder Wettrüsten auf Basis von vorhandenen Kapazitäten fände ich unvorteilhaft, insgesamt global. Ja? Deswegen hoffe und gehe ich davon aus, dass es da eher in Richtung Autonomous Driving geht, und Tesla gestern ja auch, glaube ich, das erste Auto von der Fabrik bis zum Käufer ausgeliefert. Ist sicherlich auch ein Marketing-Stunt, aber insgesamt glaube ich, dass es keine 5 oder 10 Jahre mehr dauern wird, sondern vielleicht 2, und dann sind wir da.
Let's see. Also mich, ich kann dich nicht sehen, deswegen, ich bin völlig verwirrt. Ich hoffe einfach, ich sage einfach, Alex, wenn du ausnahmsweise, wenn du jetzt 10.000 Euro anlegen müsstest, würdest du in Tesla oder in Porsche anlegen? Du bist natürlich konfliktet jetzt.
Ich bin natürlich konfliktet.
Viele Leute hören jetzt zu. Das ist eine Fangfrage.
Ja. Ich bin ja gelernter BWLer, das heißt, ich sage immer, es ist ja schon alles eingepreist. Also du kannst beide Aktien wahrscheinlich heute kaufen, sind beide fair gepreist und hast eine gute Rendite-Aussicht. Ja? Wenn ich aber tatsächlich, Tesla, das ist ja super spannend. Also vor 2 Wochen haben sie ja dieses Robotaxi gelauncht und der Aktienkurs ist ja dann irgendwie 8% hoch, das ist 90 Milliarden Marktwert. Und das ist ja das Doppelte, wie Waymo bewertet ist. Also Waymo ist um 45 Milliarden bewertet. Tesla hat einen Sprung gemacht von 90 Milliarden. Genau. Das heißt,
das ist auch das Doppelte von vielen deutschen OEMs.
Der Markt da draußen und die Analysten hier wirklich sehr nüchtern auf diese Aktie gucken. Also Tesla wird ja immer sehr oft emotional in den Medien beleuchtet. Aber wenn man sich die Research-Berichte der Banken durchliest, die sind ja oft extrem nüchtern. Und die beeinflussen die Aktienkurse. So, und der Markt hat einfach eingepreist, dass das autonome Geschäft von Tesla doppelt so viel wert ist wie der führende westliche Spieler im Bereich autonomes Fahren, nämlich Waymo. So, das ist ja schon eine Riesenaussage. Und wenn ich das jetzt abgleiche mit meiner persönlichen Erfahrung, ich bin vor 6 Wochen bin ich das neueste FSD von Tesla gefahren, Level 3 in Kalifornien. Eine Stunde lang durch Stadt, Land, Autobahn und so weiter. Ich habe das Lenkrad nicht angefasst. Also man muss da sitzen, sozusagen, und man wird von der Kamera beobachtet. Und wenn man irgendwie anfängt, mit dem Handy zu spielen oder ein Buch rausholt und es liest, dann kriegt man Ärger. Nach 5 Verwarnungen ist die FSD-Funktion für eine Woche, glaube ich, gesperrt.
Hört sich an wie meine Mutter.
aber wenn man einfach nur die Straße beobachtet, ich habe das Lenkrad nicht angefasst. Also das Camera-Only-System von Tesla hat mich extrem beeindruckt. Und wenn ich das vergleiche mit vor 2 Jahren, das war noch nicht so robust. Ne?
So. Aber Waymo bist du auch gefahren, oder?
Waymo bin ich auch gefahren. Also Waymo und auch Pony und WeRide, die fahren ja wirklich einwandfrei. Aber das ist, die Frage ist ja sozusagen, wie skalierbar ist das? Das Waymo-Auto kostet ja noch weit über 100.000. Und der Tesla mit FSD kostet um die ein bisschen mehr als 40.000 Dollar. Also da liegt ein Faktor 3 mindestens dazwischen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, Tesla hat mittlerweile 5 Millionen Fahrzeuge mit FSD auf der Straße. 5 Millionen Fahrzeuge mit FSD, die jederzeit live geschaltet werden können und die permanent Daten sammeln. Weil das ist ja alles End-to-End AI, das kommt auf die Daten an. Deswegen haben die Chinesen ja so einen riesen Vorteil, weil die haben einfach eine ganz andere Population, die täglich und stündlich Daten sammelt. Das ist ein riesen Vorteil gegenüber dem Waymo. Deswegen verstehe ich auch, warum der Markt, der, wie ich gesagt habe, also wirklich nüchtern da drauf schaut, der Kapitalmarkt, das so stark einpreist in dem Aktienkurs. Ja.
Also sagst du sozusagen, aufgrund der 5 Millionen Fahrzeuge bei Tesla ist der Aktienkurs und die Bewertung aktuell gerechtfertigt, einfach weil sie auf den Knopf drücken können und die Fahrzeuge sind, also FSD, wie du sagst, also Full Self-Driving.
Genau, also das funktioniert und zwar mit einem, wie gesagt, das mit einem Setup, einem Sensor-Setup, wo der nur Camera-Only ist und der viel, viel günstiger ist als der von Waymo. Und ehrlicherweise, wenn man das nach China guckt, die Chinesen sind ja auch so unterwegs. Also der Momenta, der hat 11 Kameras drin und ein LiDAR. Während der Waymo hat 4 LiDARs und ich glaube 20 Kameras und so weiter und Radar und so weiter. Also die Chinesen setzen genau auch auf das gleiche Thema wie Tesla. Die sagen eigentlich Camera first, LiDAR-Unterstützung, also für die Redundanz. Also ich glaube, Tesla ist ja sozusagen, geht den risikoreichsten Weg, nicht ungewöhnlich. Das prägt ja, glaube ich, einen Elon Musk im ganzen Leben. Aber es funktioniert auch potenziell mit Kamera. So. Ist Waymo besser abgesehen? Ich fühle mich schon wohler im Waymo, muss ich schon sagen. Also ja. Im Waymo, wenn ich da einsteige, ist die zweite Fahrt, da hast du gar keine Bedenken mehr. Also da fährst du und hast das Gefühl, das ist 100% sicher. Also.
Setz dich auch hinten rein, ne? Vorne sitzt du, glaube ich, nicht.
Du kannst auch vorne sitzen. Also ja. Ich bin schon mit 3 Kollegen gefahren, 2 hinten, einer vorne, hinten auch der Kofferraum, da ist kein Equipment drin, da kannst du dein Gepäck reintun. Also die haben mittlerweile das echt reduziert. Ne? Das ist natürlich ein Dachaufbauten und der Computer ist irgendwo eingebaut, aber du kannst das ganz normal nutzen.
Ne? Das ist ein Jaguar, glaube ich, ne? die aktuell vor allen Dingen noch fahren. Ne?
Genau, Jaguar. Ja.
Ja, den Sieg hat man auch schon ein paar Mal gesehen jetzt in den USA, aber genau, rumfahren tun offiziell in San Francisco und so der Jaguar.
Ja.
Ich bin noch nicht gefahren. Das ärgert mich sehr, weil der Alex ja der Einzige ist bei InCharge, der in die USA reisen darf dieses Jahr.
Ja, das ist ja nach wie vor so. Ich glaube, wir wollten ja letztes Mal.
Ein Wunderpunkt, na Quatsch, ich bin nicht mitgekommen.
Man muss nach wie vor einen amerikanischen App Store haben, um diese App runterladen zu können.
Das muss ja, das kann man umschalten.
Das haben wir, glaube ich, das eine Mal nicht hingekriegt. Das andere Mal habe ich das dann hinbekommen.
Apropos Jaguar, gestern eine spannende Zahl gelesen. Verkauf letzten Monat 49 Fahrzeuge, glaube ich. Also schlechtester Wert in der Geschichte von Jaguar überhaupt.
Ist das nach dem Rebranding?
Ja, 98% Einbruch bei den Verkaufszahlen.
Wow.
Ja. Okay. Und weil sie einfach damit die Richtung nicht so richtig gefunden haben, aber das nur am Rande. Da scheint ja dann zumindest die Kooperation mit Waymo noch so ein Hail Mary zumindest eine Möglichkeit geben, dass da noch ein bisschen Absatz gibt, wenn mit den Fahrzeugen.
Wenn es 49 waren, dann sind ja alle zu Waymo gegangen. Ne? Die haben ja jetzt irgendwie 1500, dann hat der komplett Waymo einmal die Charge gekauft. Denn die haben jetzt 1500 Taxen, glaube ich.
Das,
und die
halt,
wollen,
das halt,
pro Monat
also ist halt eine Zahl.
50 oder 100 dazu packen. Also das ist ja Manufaktur noch. Ne? Die bauen ja den Sensor-Stack dann noch extra drauf.
Ja, ja.
Ist noch nicht so Magna-Style nach dem Motto, serienmäßig wird das umgerüstet, sondern das ist so eine Halle und dann stehen Leute mit dem Schraubenzieher und
also. Ja, das ist alles nachgerüstet. Die kaufen die Autos sozusagen und rüsten die nach. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Im Tesla ist es sozusagen built-in. Da ist es mit integriert.
Das industrialisiert, ne?
Also und das ist natürlich dann um mehrere Faktoren günstiger, als das nachzurüsten.
das war ja auch so ein bisschen der Punkt, ich bin immer total begeistert von Moja. Der Michel nimmt den Ball schon gar nicht auf seit 2 Sendungen und der Alexei jetzt auch noch gar nicht so richtig. Also ich bin, das ist doch das, was bei Moja doch so spannend ist, dass das ein serienreifes, autonom fahrender Bus ist. Und das gibt es auf der Welt in dem Sinne nicht. Also das kann industriell, kannst du direkt 10.000 Stück davon produzieren, mit Kosten, die irgendwie überschaubar sind. Und das finde ich schon.
Es gibt ja 2 Busse, ne? Also es gibt einmal den Moja-Bus, der wirklich dezidiert für dieses Ride-Hailing entwickelt wurde. Damals 2016, 2017 wurde der dezidiert von VW wirklich für Moja entwickelt.
Mit in Osnabrück gebaut natürlich, Michael, das musst du dazu sagen.
Selbstverständlich, genau. Und fuhr als erstes in Hamburg, dann Hannover. Das sind, glaube ich, aktuell noch immer noch die beiden Städte, wo die aktiv sind. Mit Stehen, Sitzen, Liegen und so weiter. Aber das ist eher auf dem VW Transporter basiert, sozusagen vom Chassis her. Aber der Innenausbau und auch der Aufbau etc., das ist wirklich eine Spezialentwicklung und ist weit entfernt von der Serienproduktion. Also korrigiert mich da bitte, wenn ihr andere Infos habt. Aber das ist wirklich einfach nur zum Testing gebaut worden. Und das Neue ist jetzt, dass sie dieses Ride-Hailing oder diese Moja-Dienstleistung im Autonomous Driving auf diesen ID.Buzz ausweiten wollen. Genau. So, und dieser ID.Buzz, der ist wird natürlich in Serie hergestellt, ich glaube in Braunschweig, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Ist das Ziel, die auch voll autonom fahren zu lassen, soweit ich informiert bin, aber haben die Specs müssen auch da nachgerüstet werden. Also leider Kameras etc. Das ist nicht standardmäßig wie beim Tesla inkludiert, sondern muss nachgerüstet werden, dezidiert für Moja. Und deswegen ist es irgendwie gerade zumindest gefühlt noch so zwischen weder Fisch noch Fleisch, weil die Idee ist gut, ja, und die Idee, das in bestehende skalierbare Modelle einzubauen, ist auch gut. Aber es ist nach meinem Gusto näher dran an so einem Waymo, ja, als an einem Tesla oder einem BYD, die das quasi serienmäßig schon mit eingebaut haben, die Technologie.
Okay. Fein. Ich finde es trotzdem super. Nein, also okay, wahrscheinlich, also du wirst recht behalten. Wir schauen mal, also zumindest gibt es ein Lebenszeichen. Der Patient lebt, der hat Puls und ich glaube, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren da noch dann noch mehr sehen werden. Das finde ich gut.
Ja.
Willst du was fragen, Michel? Sonst frage ich was.
Ich hab 1000 Fragen. Ich habe dir mal eine Frage gestellt, da würde ich jetzt mal, also Alex, du bist ja quasi bei der Porsche SE 50 Jahre gewesen, hast du ja selber gesagt. Und dann hatte ich eines Nachts die Idee überfallen, dass du quasi in ein Startup-VC gehen möchtest mit InCharge. Also wenn man sozusagen den Großteil der eigenen Karriere im Konzern da auch sicherlich federführend in einigen Bereichen Sachen gemacht hat, dann ist das ja eigentlich gefühlt zumindest für objektiv externe Beobachter zumindest ein großer Schritt, da mal sowas ganz Neues zu wagen. Oder war das für dich ganz natürlich, das zu machen?
Ja, ich habe ja meine Karriere angefangen tatsächlich mit sozusagen mit mal Milliardentransaktionen. Mhm. Und dann, als ich zu Porsche SE kam, 2013, haben wir angefangen, auch kleinere Unternehmen anzuschauen und inklusive Startups, ne, die wir sozusagen Venture finanziert sind. Und das Thema Technologie, und ich habe ja schon gesagt, das hat mich eigentlich in meiner Jugend ja immer sehr stark interessiert und sowieso nie losgelassen. Ich fand Technologie und sozusagen Unternehmen, die technologisch führend sind, immer sehr spannend. Mhm. Und deswegen hat mich das Thema Venture schon immer sehr stark interessiert. Und wir haben ja auch bei der Porsche SE in hochtechnologische Themen investiert. Also LiDAR zum Beispiel, ne? Also ein AEVA ist das also ein Beispiel, die sind an die Börse gegangen durch einen Spec. Dann ist die Aktie erstmal dann auch nach unten gegangen. Aber mittlerweile, muss man sich jetzt mal angucken, seit Anfang des Jahres, glaube ich, plus 500% gemacht.
Seid ihr noch beteiligt dann?
Genau, die Porsche SE ist dann auch noch einen kleinen Anteil drin. Solche Unternehmen finde ich sehr spannend und die Gründer dazu, ja. Also ich habe nach wie vor mit diesen Gründern dann auch aus den USA noch viel zu tun, regelmäßig. So, und dann als die Idee kam, sozusagen InCharge zu gründen, und da war ich ja mitbeteiligt in dieser ganzen Geschichte, fand ich das extrem spannend, da mitzuhelfen, das aufzubauen. So, und dann kam der Michael dazu, dann haben wir uns ja auch kennengelernt und dann hat das wirklich zwischen uns auch sehr gut funktioniert. Und dann war das eigentlich ein natürlicher Schritt. Ja. Also es hat sozusagen ja, bis ein paar Monate gebraucht zusammen. Aber
was?
Dann hat sich das normal, man muss ja kennenlernen, aber das von Anfang an haben wir es gemocht und dann haben wir auch festgestellt, wir sind ja zusammen wirklich gut unterwegs. Sozusagen habe ich das tatsächlich dann gewagt, die Seite zu wechseln. Ne? Nach 12 Jahren sozusagen Porsche SE und davor ja auch Großkonzern. Also und jetzt seit einem Jahr mit InCharge unterwegs, bin ich meiner Rolle wirklich angekommen. Also finde es extrem spannend, sich 100% zu fokussieren auf Startups und Technologieunternehmen, mit den Gründern zu sprechen, die wirklich auf der Welt teilweise sehr führend sind und tolle Ideen haben und die dann auch umsetzen, unternehmerisch. Mhm. Also das finde ich hochspannend.
Also du bist quasi, würdest du sagen, näher an der Materie dran und vorher irgendwie näher an der Finanzmathematik. Kann man das so, könnte man das so grob sagen? Weil du hast ja, wenn du sagst, also erster Job Credit Suisse, irgendwie Milliarden investiert, dann zweiter Job Porsche SE, 500 Millionen in 15 Startups investiert. Jetzt macht ihr, ich glaube, 125 Millionen in vielleicht 10, 12 Startups, so in der Größenordnung. Dann werden ja sozusagen die Ticket Sizes kleiner. Aber der Impact wird wahrscheinlich größer, den man so hat, auch wenn man eher so in Frühphase oder Series A investiert.
Genau. Also das ist, finde ich, wirklich interessant. Also du bist viel näher dran an den Gründern, du bist näher dran an sozusagen, wo die gerade losstarten und hast tatsächlich auch mehr Impact, wie du sagst. Also das finde ich schon sehr erfüllend, ja.
Habt ihr denn aktuell mehr investiert in Europa oder mehr in den USA oder hält sich das die Waage? Könnt ihr das schon sagen?
Das ist jetzt natürlich, also ist natürlich nur eine Bestandsaufnahme. Das ist nicht jetzt für den gesamten Fonds so zu sehen. Also wir haben natürlich ein Mandat, hier in Europa zu investieren und haben aber genug Freiheitsgrade, das auch außerhalb zu machen, vor allem in den USA. Momentan haben wir 2 Investments in den USA und 1 in Europa.
Und würdet ihr in Russland, Ukraine investieren oder gibt es so Länder, wo ihr sagt, das ist aktuell für uns, wollen wir einfach nicht oder kommt für uns nicht in Frage?
Also man fängt an, das ist immer ganz gut, so gibt es so eine Liste, ne, die Sanktionsliste und dann machst du Sort Descending und also die da oben, die da oben dann ankommen, da darfst du auf keinen Fall investieren, da gibt es Kapitalrestriktionen und so weiter. Ja. Ich beantworte jetzt mal eine Sache, die ich sozusagen vom Alexei gelernt habe und die total resoniert. Also am Ende müssen wir uns 2 Sachen fragen. Also haben wir ein Netzwerk, um diesen Markt dort zu verstehen und dem Startup dort auch weiterhelfen zu können? Und da muss man sagen, zum Beispiel China, Japan, große Märkte, haben wir aber kein Netzwerk und wir können, also jetzt natürlich ist VW und Porsche und so weiter dort, die sind dort, aber das sind schon eigenständige Landesorganisationen, da könnte man nicht direkt weiterhelfen. Wohingegen in Europa, ich meine, das ist eine gemahde Wiesen, das ist offensichtlich, aber in den USA eben auch. Also basierend nicht nur auf diesem Volkswagen-Porsche-Netzwerk, sondern auch einfach, weil der Alexei da wirklich viel drum gemacht hat. Also wenn man da mit ihm rumreist, ist schon immer ein großes Hallo und man lernt sehr viele Leute kennen und man kann auch viele Türen öffnen. Und ich glaube, wenn du das als Investor nicht mitbringen kannst und nicht den Mehrwert zeigst, gibst du auch meistens nur Geld und das ist ziemlich blöd. Das ist tatsächlich die, ne, die größte Commodity, die es gibt auf der Welt. Dann hast du einen überschaubaren Mehrwert, den du da leisten kannst und finde ich auch wahrscheinlich als Fund langfristig keine Daseinsberechtigung, weil das natürlich komplett austauschbar ist. Also insofern, wir können theoretisch überall investieren, ausgenommen sanktionierte Länder oder Länder mit Kapitalrestriktionen und so weiter. Aber in der Realität ist das, wir sagen immer, Europa, USA, Israel. Ja. Und Israel aber auch das Gleiche. Also wir sind ja auf einer Plattform mit der DCP. Wir haben ein super gutes Team dort unten, die in Software-Startups und Cybersecurity investieren aus der DCP raus in Israel. Das heißt, wir haben dort in Anführungsstrichen ein Büro und auch Leute, die wir immer fragen können. Aber wir selber haben kein gutes Netzwerk und wir selber können auch sozusagen in einem Ökosystem nicht wirklich weiterhelfen. Deswegen werden wir da, ne, würden wir uns die Deals immer sehr genau angucken, beziehungsweise mit welchen anderen Partnern im Syndikat wären wir denn dort, dass das irgendwie sinnvoll ist und dass wir dann in Anführungsstrichen zum Beispiel den Weg nach Europa, die USA ebnen können. Was jetzt, ne, bei israelischen Startups oft nicht nötig ist, weil die das from the get-go richtig machen. Also, ne, also die drei Geografien, Nordamerika oder USA, Zentraleuropa und Israel. Aber der Fokus ist dann schon USA und Europa.
Und technologisch? Alles, was sich bewegt?
Also da gibt es natürlich jetzt sozusagen, der Alex und ich haben ja ein unterschiedliches Temperament. Aber leider auch sozusagen invers korreliert mit dem Wissen, den wir jeweilig in diesen Märkten haben. Wir machen ja, auch wenn es ein fancy Word ist, wir machen ja Deep Tech Investments tatsächlich ganz viel. Und man sollte nur in das investieren, was man wirklich versteht. Und auch das ist einfach 1:1 ein Zitat vom Herrn Mitraschkin. Und das ehrlicherweise, und das fuchst mich manchmal, aber das ist einfach 100% richtig. Es fuchst mich wirklich, weil ich natürlich dann sage, hey, jetzt komm, ist dann irgendwie, ne, das klingt doch gut oder muss man mal eine Wette platzieren. Das kannst du aber sozusagen, jetzt sag ich jetzt mal, bei so irgendwelchen Radartechnologien, ich meine, das kannst du nie machen. Das ist einfach wirklich, also das kannst du im Computer-Internet eigentlich schon nicht machen, aber da hat man das Gefühl gehabt, man versteht es halbwegs. Aber jetzt in den Themen, die wir uns da angucken, da brauchst du schon Leute, die dir, denen du vertraust und die das gut erklären können. So. Hm. Jetzt fühle ich mich wieder Pressesprecher, aber jetzt, das ist mir so ein bisschen Wertschätzung, dass ich den Alex ja jetzt hier so, so zitiere. Nein, um das mal zu merken, was das mit mir gemacht hat jetzt das letzte Jahr, weil ich da schon unfassbar viel gelernt habe. Also wirklich, wirklich, also ich würde es nie offiziell zugeben natürlich. Ich habe das alles schon vorher gewusst. Aber insgeheim unter uns jetzt hier habe ich da wahnsinnig viel gelernt. Und ich sehe sozusagen, wie so 12 Jahre Investment Zyklus mal mitnehmen, und da waren bestimmt auch 1-2 Learnings vom Alexei dabei, kann da vielleicht gleich was zu sagen, wie das jetzt in Charge hilft, ne? Dass man einfach keine dummen Fehler machen und nicht die Anfangsfehler machen, die vielleicht ein erster Fund sonst machen würde. Da haben wir schon, das ist schon unfair advantage.
Und ja. Bei euch, ihr müsst ja dann die Deals durch ein Investment Committee durchbringen, ne? Wer sitzt da bei euch drin?
Bei uns sitzt drin Porsche SE und DTCP. Das ist ja, InCharge ist ja ein Joint Venture zwischen Porsche SE und DTCP. Mhm. Und Michael und ich, wir präsentieren Unternehmen, von denen wir sozusagen überzeugt sind, Investment Cases, und diskutieren das mit dem Investment Komitee.
Ja. Das sind immer dieselben Leute, oder sind das?
Das sind immer dieselben Leute, und das funktioniert aber wirklich gut, weil das sind alles Leute, die auch sozusagen Deep Tech verstehen, die verstehen, wie Investitionen funktionieren, und das ist sogar sehr hilfreich. Also da kommt man teilweise auch auf Fragestellungen, die man sich vielleicht noch nicht gestellt hat. Also das bis dato funktioniert das wirklich einwandfrei, und muss sagen, wahrscheinlich hätte man sich das gar nicht besser vorstellen können.
Und für die Due Diligence holt ihr euch da externe Hilfe grundsätzlich, oder kriegt ihr, macht ihr, wie gesagt, nur Themen, die ihr auch selber versteht? Oder
also wir sind vorstellen? Ja, also sowohl, wir sind ja beide Generalisten, ne? Mhm. Also wir versuchen das natürlich zu verstehen, aber wenn es in die Tiefe geht, weil wir auch immer verschiedenste Technologien anschauen. Also wir haben ja in autonomes Fahren investiert, wir haben das Thema Software investiert, wir haben in die in Space-Industrie investiert. Ja, da kann man ja gar nicht überall sozusagen Know-how haben. Und da profitieren wir extrem von dem Netzwerk unserer beiden LPs, also Porsche SE und DTCP. Hinter der Porsche SE steht ja natürlich der Volkswagen-Konzern und die ganzen Marken, die dazugehören. Und da kenne ich aus meinen vielen Jahren in dem Umfeld, kenne ich natürlich viele Leute, die man fragen kann, und außerdem natürlich auch ein Netzwerk, was sich damit entwickelt hat. Da hören wir schon sehr stark drauf. Also da finden wir immer viele sehr qualifizierte Leute für diese speziellen Themen, die wir uns anschauen. Und das zeichnet uns auch aus als Fonds, ja. Dass wir wirklich dieses Know-how und Netzwerk haben. Ohne das, glaube ich, würden wir, können wir auch Investments machen. Aber ich glaube, die Trefferquote wäre wahrscheinlich nicht so gut. Ja.
Und nach dem Investment können die Gründer dann auf euch zurückkommen und fragen, hey, kannst du mal ein Intro machen oder unterstützt ihr auch operativ?
Ja, 100%. Also dafür sind wir ja da. Also als Investoren, wir wollen ja nicht nur Geld anlegen, sondern wir wollen ja auch dann den Unternehmern dann helfen und das machen wir auch. Dass wir können sozusagen keinen natürlich zwingen, damit jemand zusammenzuarbeiten, aber wir können immer die richtigen Hinweise geben und die durchnavigieren durch diese großen Konzerne, wo wir das Netzwerk haben. Und das ist dann meistens eine Win-Win-Situation, ne? Weil die Konzerne freuen sich, dass sie interessante Technologien zu sehen bekommen, die sie sonst vielleicht gar nicht so entdecken. Mhm. Und die Startups freuen sich, dass sie vielleicht eine Kundenbeziehung entwickeln können.
Ja, mega. Und Schritze, du hast eben zwei große Wirtschaftskrimis angesprochen. Ich weiß nicht, ob du darauf nochmal eingehen möchtest.
Ich will nicht darauf eingehen, aber sozusagen müssen wir Alex safe, also kannst du dir eins aussuchen sozusagen, was also und natürlich auch nur das, was du irgendwie, was in der Zeitung stand und was du erzählen darfst, aber sozusagen es gab einmal den Porsche AG Börsengang, würde ich schon sagen, jetzt, wenn ich so mit dir privat rede, ist ja schon einer der größeren Milestones. Ich meine, da warst du, und jetzt hören da viele Leute zu, ich kann das jetzt sagen, ich würde schon behaupten, ich kenne dich jetzt ein bisschen, da warst du schon federführend dabei. Gibt es noch eine Menge andere Leute, die daran teilhaben, aber es ist jetzt nicht so, dass du mal das Memo gelesen hast und dann am Ende die Glocke geläutet hast oder mit dabei warst, sondern da warst du ja wirklich ganz, ganz nah dran. Und das Zweite war, diese ganze sozusagen VW kauft Porsche oder Porsche kauft VW, Option, Short Squeeze, wie es auch immer heißt, das ist natürlich der deutlich spannendere Wirtschaftskrimi, ich weiß nur nicht sozusagen, wie sehr du da ins Detail gehen möchtest oder kannst. Aber das waren ja zwei Sachen, die dich vielleicht auch so ein bisschen geprägt haben, oder? In der zumindest in der Investment-Karriere. Weil das ja. Ist ja echt, also in aller Munde, jeder kennt diese Stories. Also jeder weiß zumindest, hört die Überschrift und du warst erste Reihe, hast du die Blutspritze abbekommen. Also
Das ist, also die VW-Übernahme war die vor meiner Zeit bei der Porsche SE, deswegen kann ich auch ganz locker davon erzählen. Ich war damals bei der Credit Suisse und die Credit Suisse war eine der beratenden Banken für einen der beteiligten Parteien dort, die auch nach wie vor Shareholder sind bei Volkswagen. Und da hatte ich das Glück, dass ich von Anfang an das Thema Automotive mit betreut habe bei der Credit Suisse und habe das von da also sozusagen sehr nah mitbekommen, was da läuft. Also natürlich nicht als Insider bei Volkswagen oder Porsche, aber dann doch aus einer beratenden Perspektive habe ich das sehr, sehr eng verfolgt. Und das war tatsächlich, glaube ich, also sehr spannend. Also zu meiner Zeit gab es eigentlich zwei große Wirtschaftskrimis. Das war Conti Schaeffler. Das war auch zufälligerweise eins der Mandate, wo ich mitarbeiten durfte.
Okay. Und die sehen rote
Farben. Ja, genau.
Genau, ne, da war
Zufall? Ich denke nicht. Kaiser Soße, das ist der Mitraschkin. Da, weißt du, läuft immer hinten aus dem Gebäude und am Ende merkst du, fuck ey, der Typ war's.
Und das, also auch mit Conti natürlich niedersächsisches Unternehmen, Michael, ne? Ja. Die damals das fing ja mit SVDO an. Conti hat die SVDO gekauft und haben sich dann massiv verschuldet. Mussten dann refinanzieren, direkt wo Lehman pleite gegangen ist. Und der Aktienkurs von Conti, das werden ja viele wahrscheinlich sich gar nicht mehr erinnern, ist damals ja auf 10 Euro abgesackt. Und ist ja dann, danach haben sie sich erholt und sind ja also über 100 Euro wert gewesen pro Aktie. Also da waren sie schon kurz vor, sozusagen, dass das Equity aufgebraucht wäre. Und dann hat der Schaeffler sich bei Conti eingekauft und hat sozusagen eine doppelte geleverte Struktur und Credit Suisse hat dann auch mit beraten und war eine finanzierende Bank. Also es war hochspannend. Und das andere, was ich miterleben durfte, war diese VW-Porsche-Geschichte. Und da weiß ich natürlich von vielen Stories, dass das extrem nervenaufreibend war und sehr spannend war. Aber da war ich noch nicht Teil des Netzwerks.
So in drei Sätzen, was war die Gemengelage? Also sozusagen, was genau, wer war wem an der Gurgel? Meine Worte, nicht deine. Und warum ist das, war das so spitz auf knapp? Einfach die Mechanik nochmal zu verstehen.
Gut, also die Story fängt ja damit an, dass Porsche in Anfang der 90er tatsächlich ja nur noch, die hatten sozusagen keine richtige Cash-Cow im Portfolio und dann hat man aber den Cayenne ja erfunden und hat sich dann auf den richtigen Trend gesetzt und plötzlich hatte man sehr viel Geld. Und gleichzeitig kam ja die CO2-Regulierung und man war immer noch ein kleiner Automobilbauer und hat dann strategisch angefangen, in Volkswagen-Aktien zu investieren. Das war aus damaliger Sicht, glaube ich, auch durchaus nachvollziehbar, warum man das gemacht hat. Und das lief so gut, dass man dann noch weiter gekauft hat und teilweise dann auch sozusagen mit den Mitteln, die es damals zur Verfügung gab, also kreditfinanziert und auch durch Optionen, was damals ja alles komplett sozusagen im Rahmen des normalen Übernahmen auch stattgefunden hat. So hat das auch bei anderen, das war ja auch damals auch bei anderen Übernahmen durchaus üblich. Da kam aber der Punkt, was war auch die Finanzkrise, dass man das alles nicht mehr stemmen konnte. So. Und dann musste man Teil dieser Kredite wieder zurückzahlen und diese Optionsgeschäfte auflösen. Und ein Asset hatte die Porsche Holding, natürlich, das war die Porsche AG, also die, aus der man die ganze Übernahme finanziert hat. Und dann war der Clou, dass man die dann verkauft hat an Volkswagen, um sich zu entschulden. Und das war ja auch der Beginn von der Holding, weil die Holding hatte dann plötzlich sozusagen hatte eine Netto-Liquidität, dass ich angefangen habe, 2,5 Milliarden auf der Bilanz und nur eine Volkswagen-Beteiligung. So, also das war so die Geschichte sozusagen ganz stark abgekürzt. Ne? Da gibt es, glaube ich, diverse Dokumentarfilme und Bücher darüber. So, und das Porsche AG-Börsengang, natürlich extrem spannend. So, woher kam das? Porsche AG war ja 100% Tochter von der Volkswagen AG, nachdem die Porsche SE das ja verkauft hatte. Und hat sich sehr, sehr erfolgreich entwickelt. Und gleichzeitig gab es ja Kapitalbedarf im Konzern, um die diversen Themen zu finanzieren, insbesondere Elektrifizierung mit der PowerCo und das Thema Softwareentwicklung. Und daher hat man die Porsche AG da an die Börse gebracht. Da sind viele Parteien beteiligt, also sozusagen diverses Universum an Stakeholdern. Das hat dann schon etwas länger gedauert, bis man sich dann auf die Struktur geeinigt hat und wie das genau funktioniert. Und das war ein sehr erfolgreicher Börsengang. Also der damals 2022 der einzige Börsengang, muss man sagen. Und dann noch gleich der erfolgreichste, also schon eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
Also 25, wie ist genau die Shareholder-Struktur? Also wem gehört die Porsche AG? Wie viel Freefloat, wie viel gehört VW, wie viel gehört der Porsche SE?
Also 75% des Kapitals gehören nach wie vor der Volkswagen AG, die konsolidieren das auch. So, und 25% des Kapitals wurden verkauft. Die Hälfte davon ging an die Porsche SE, die Stammaktien, und die andere Hälfte ging an die Börse. Das ist das, was wir an der Börsennotierung sehen. Das sind die Vorzugsaktien, die sind börsennotiert.
Okay. Wir sind wieder hier nach einer kleinen technischen Unterbrechung.
Aber ich hab verstanden, ich darf jetzt auch was fragen.
Du darfst uns, wir haben jetzt, also da, Michel hat 3% seiner Fragen gestellt. Ich habe alle gestellt, die ich stellen wollte. Ich habe noch eine für ganz zum Schluss, aber jetzt bist du dran. Jetzt kannst du uns sozusagen alles fragen, was dir auf der Seele brennt.
Ihr wisst ja, ich bin ja von Anfang an sozusagen hier First-Time-Supporter von euch gewesen. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr schon unterwegs?
Man spürt das.
Wie lange seid ihr unterwegs schon?
Seit Anfang des Jahres.
Also
wie viele Folge ist es jetzt?
Sagen wir ein halbes Jahr?
Halbes Jahr
haben wir jetzt. Also
24. Folge.
So, und wie ist es? Jede Woche was aufzunehmen, das ist, wie fühlt sich das an?
Sag ruhig, Michel, ich kann dich nicht sehen, aber sei ruhig unehrlich.
Für mich ist es wie Urlaub, weil man einfach mal keinen Leistungsdruck hier hat, abzuliefern, sondern einfach wir darüber reden können, was wirklich Spaß macht am Ende des Tages. Also das muss ich sagen. Und das scheint auch authentisch gut anzukommen. Ich habe bisher noch, normalerweise kriegt man so ein bisschen Ragebait hin und wieder, ne, wenn man Sachen erzählt, die man denkt. Aber
poste mal was über E-Fuels. Ich kann dir sagen, genau. Ist die Inbox voll.
Naja, auch das haben wir ja gemacht. Das hat sich, also hält sich bei mir zumindest in Grenzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Interesse bei dir grundsätzlich höher ist, Schreze, als in meiner Person.
Ich bin das einfachere Target für solche Sachen.
Ja, okay. Aber das funktioniert für mich hier wirklich bombastisch, muss ich sagen. Macht absolut Spaß und ist, wie gesagt, einfach mal auch, ich habe ja, wie du, Alexei, irgendwie per Zufall in meinem Fall jetzt 15 Jahre knapp Automotive auf der Uhr und mache das immer noch in Teilen, auch in anderen Sachen und ist nach wie vor ein Bereich, den ich total cool finde.
Ja, geht mir auch so. Also sozusagen Urlaub finde ich ein schönes Bild. Es erfüllt bis jetzt genau das, was es machen soll. Man könnte jetzt sagen, macht es unglaublich Spaß. Also es geht relativ leicht von der Hand. Man könnte jetzt sagen, wir könnten es nochmal ein bisschen einen Zacken besser vorbereiten. Hier und da, obwohl es eigentlich ganz gut fließt. Der nächste Schritt jetzt ist irgendwie entscheidend. Was habe ich gesagt? 500 Hörer bis zum Sommer wollen wir haben. Also das werden wir wirklich massiv verfehlen. Also müssen wir uns nach dem Sommer, oder müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das noch so ein bisschen aufpumpen, dass man die Sichtbarkeit ein bisschen erhöht, weil es ja letztlich einen Business-Zweck erfüllen soll, was wir hier machen. Aber erstmal macht es Spaß. Also es ist tatsächlich keine, fühlt sich nicht an wie Arbeit, das stimmt. Das würde ich so sagen.
Und habt ihr sozusagen eure Nische gefunden? Also habt ihr das Gefühl, ihr habt sozusagen so ein, jetzt ein Format, was sich unterscheidet und wo ihr auch sozusagen gegen andere, es gibt ja so viele Podcasts, also man kann ja permanent Podcasts hören. Wie fühlt sich das an?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dafür sind wir noch zu klein, um das wirklich validieren zu können. Am Ende, glaube ich, ist die Differenzierung ist der Michel und ich. Ich glaube, das ist und das ist jetzt kann besonders gut oder keine Differenzierung sein, wenn man so möchte. Also sozusagen inhaltlich gibt es eine Menge Leute, die über Mobilität sprechen. Es gibt richtig große Podcasts, die quasi den Technologieanteil der Mobilität, also Tesla und Waymo, ne, also die Doppelgänger und so weiter, reden ja auch über Waymo und ob das jetzt ein gutes Geschäftsmodell ist oder nicht. Das heißt, die Themen oder Road to Autonomy, also du hast die Themen sind alle abgedeckt und in der Tiefe oftmals noch mehr. Also Road to Autonomy, der macht das seit 10 Jahren, der Typ. Mhm. Das ist einfach gut.
Ja.
Insofern, ich glaube, der Mix an Themen macht es und wie wir das versuchen aufzubereiten. Und die Frage für mich ist, sollen wir inhaltlich noch sehr viel tiefer gehen? Also es klingt jetzt doof, aber eigentlich ein bisschen nerdiger werden, weil damit würde man das Profil natürlich total schärfen.
Ja.
Oder sagst du, nee, du möchtest ja aus Branding-Gesichtspunkten sagst du, pass auf, du möchtest eigentlich sagen, Michael in charge Mobility. Sozusagen, dass das im Markt irgendwann nach vielen Jahren, dass das die Leute verstehen und wenn irgendwo ein Startup jemandem unterkommt, dass Moment mal, da denke ich an Schreze oder denke ich an den Michel. Und dafür brauchst du ein bisschen größere Streuung. Und dann ist auch okay, dass du nicht in das letzte P&L-Detail reingehst. Und das haben wir ehrlich gesagt noch nicht entschieden. Wir haben ja gesagt, wir wollen das, wir machen das, wir haben uns committed, auf jeden Fall ein Jahr zu machen, um dann mal zu gucken, in welche Richtung man es weiterentwickeln kann. Es ist, glaube ich, es macht Spaß, es ist aber noch kein fertiges Produkt. Hm. Ich glaube, das ist, also Michel, ich will nicht zu nahe treten, aber es ist meine Wahrnehmung. Und das ist auch total okay, weil es auch ein Startup ist. Also du musst jetzt erstmal gucken und ins Machen kommen und die Disziplin haben, jede Woche was aufzunehmen. Und dann wird man schon merken, was so ein bisschen funktioniert. Hm. Und ich hätte jetzt gesagt, dass wir so einen Rhythmus gefunden haben, aber wir brauchen so einen Step-Change. Also ich glaube, wir müssen schon so ein paar Sachen vielleicht nochmal verändern. Also angefangen jetzt hier mal mit Gästen und vielleicht auch inhaltlich und in der Vorbereitung, in der Vermarktung ein bisschen, also ein bisschen Bewegtbild dazu machen und so weiter, dass wir vielleicht die Hörerschaft ein bisschen vergrößern, ohne dass wir den Spaß dabei verlieren.
Ja. Also
wie ist denn deine Wahrnehmung?
Michael, kannst du ja, oder willst du, aber ich kann, meine genau. Zwei Beobachtungen sind, also erstens, ihr seid immer hochaktuell, also ihr seid ja wirklich immer an hochaktuellen Themen dran und das ist jetzt nicht irgendwie so, sagt, oh, das haben wir vor Monaten aufgenommen und das hat jetzt irgendwie nichts mit der aktuellen Geschehen zu tun. Also das finde ich sehr gut und auch, muss ich sagen, besser als viele andere Podcasts, weil da weiß man, okay, die sind gut vorbereitet, aber die sind halt auch auf Lager gemacht. So. Und das andere, meine Beobachtung, und es bestätigt ja auch meine Sicht, Mobility ist ein so großes Feld mit so vielen technologischen Fortschritten und so vielen Möglichkeiten auch Geschäft aufzubauen und daraus sehr, sehr große Unternehmen zu kreieren, dass euch die Themen ja nicht ausgehen. Also das ist ja wirklich ein Themenfilm, wo man sagt, das ist eigentlich eine Nische, Mobilität. Aber das merkt man in eurem Podcast, es gibt einfach unglaublich viel zu erzählen, weil es da draußen einfach auch sehr, sehr viele interessante Unternehmen, sehr spannende Unternehmen gibt und das bewegt ja auch die Menschen, ne? Also auch emotional, also jeder mit individueller Mobilität oder Mobility on Demand oder Public Transport, was auch immer, von A nach B zu kommen, das ist für viele da draußen sehr spannend und das ist meine Beobachtung, dass euch da niemals die Themen ausgehen. Genauso wie bei uns, was unsere Investitionstargets sind.
Du bist ja sozusagen, bist ja mein Partner tatsächlich, sozusagen du, in Anführungsstrichen, du zahlst es ja mit, was wir ja auch machen. Glaubst du, dass das sich mittelfristig, also zahlt das ein auf die Marke InCharge? Das ist wirklich keine Fangfrage, aber das ist ja die Hauptthese. Also wir machen das ja nicht, also, weil wir riesen Spaß haben wollen, sondern das steht ja, ich glaube, wir haben im ersten Podcast ja auch ganz offen gesagt, was so irgendwie die Interessen sind und warum ich das mache. Und der Michel sagt einfach, gut, ich hab einfach Spaß daran. Ich will da schon am Ende, muss ich Profil gewinnen und ich habe auch den Sinn dahinter, dass sich das auf InCharge letztlich einzahlt. Glaubst du, dass das funktionieren kann oder sagst du, to be seen, also wie stehst du dazu?
Also ich hoffe das natürlich mit InCharge. Was aber auf jeden Fall einzahlt, ist, dass man durch euren Podcast wirklich sieht, dass das Thema Mobilität ein sehr interessantes Investmentfeld ist, dass es da viele Investitionsmöglichkeiten gibt und dass es nicht so einfach ist, die zu bewerten und die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Und das kommt bei eurer Themenvielfalt raus und die News, die ihr immer besprecht. Und deswegen, da zahlt es auf jeden Fall sozusagen auf das ein, was wir bei InCharge auch tagtäglich machen.
Aber wir sind ja am Ende des Tages beide Generalisten. Ja, und das hast du auch gerade gesagt, ihr beide auch. Also sitzen hier jetzt heute drei Generalisten irgendwie am Tisch, die nebenberuflich einen Podcast aufnehmen. Und am Ende kommst du darauf an, rationale Betrachtung, muss ich sagen, habe ich mal erkundigt, mit über 100 Hörern wöchentlich gehören wir so zum oberen Drittel, was quantitative Einordnung im deutschen Podcast-Markt.
Ist das wirklich so?
Ja, ist so. So, das heißt, ich verstehe, du bist ein sehr selbstkritischer Mensch, aber wenn ich jetzt mal sage, es gibt auch Themen, die ich mit weniger Leidenschaft, aber mehr Zeitaufwand angegangen bin als diesen Podcast, die weniger erfolgreich quantitativ zumindest am Ende waren. Also von daher, das läuft schon mal. So, das heißt, ganz weit weg sind wir nicht. Dann, wenn wir über Content, Inhalte und Qualität sprechen, ich bin total happy, dass wir das mit Max und hier dem Studio machen. Das ist äußerst professionell, das würden wir so nicht hinkriegen. Das heißt, das Umfeld stimmt. Und was die Audience angeht, also das Publikum, ist die Aussage, dass wir eine Mischung aus, Lifestyle und Entertainment sind, ja. Also einfach dadurch, dass wir da auch, sagen wir, auch ein bisschen Trivia hin und wieder mit einfließen lassen und aber auch Mobilität eher ganzheitlich betrachten und eben halt nicht in die Tiefe gehen. Und das ist auch genau die Stärke, dass wir halt nicht bis ins kleinste Detail PNLs besprechen, sondern das in den gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen Kontext einordnen. Da geht es am Ende des Tages drum. Und es soll ja auch Spaß machen. Also es soll ja auf der einen Seite Leute, die vielleicht keine Ahnung haben von Mobilität, dazu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder eben halt auch das Tagtägliche sich da wiederfinden und Leute oder Profis, wie ihr das seid, in den Bereich Einblicke geben und Kontext geben, der vielleicht so gar nicht so klar ist. Denn auch, wir haben eben gesagt, oh Spaß, wir sind die Gala der Mobilitätspodcast. Ja, aber so ganz weit weg ist das ja nicht, weil es geht natürlich auch um Personalien und um Menschen und um persönliche Schicksale am Ende des Tages. Und von daher... Love is blind. Genau. Also ich lerne jede Folge was, du vielleicht auch und die Zuhörer idealerweise auch. Und von daher, also ich, so diese Stränge, die du da gerade an den Markt gelegt hast, die.
Klang das jetzt so streng?
Ja, ein bisschen. Du hast ja auch so Sachen, so Soft-Targets für dich definiert, ne? Wie ich möchte in drei andere Podcasts eingeladen sein. Ich glaube, einen hast du jetzt abgehakt.
Weltherrschaft.
Ja, einen hast du jetzt letzte Woche.
Eine habe ich, aber ich will in die USA, ich will vor allen Dingen in den USA eingeladen werden. Ich glaube, da brauche ich Dealflow und ich möchte sozusagen the European Voice bei irgendeinem, also der Traum wäre natürlich Road to Autonomy oder irgendwas, wirklich ein zielgerichteter Podcast. Oder hier Trucks VC, die haben auch einen eigenen Podcast und so weiter. Da muss man ein bisschen dran schrauben. Aber ja, ich finde, man braucht da irgendwie Ziele. Aber so übermäßig kritisch wollte ich da jetzt, also ich bin happy bis hierhin, aber man muss ja auch, ich werde ja auch, also ich frage mich ja in 2 Jahren, guck mal, das habe ich dafür ausgegeben. Und natürlich ist jeder Cent wert, weil wir dürfen mit Max, mit der Melina und der Sandra und so weiter arbeiten. Aber was ist denn der ROI davon? Also reine Vanity, also nach dem, also so wie früher TV-Werbung, nach dem Motto, sieht schön aus, aber was da hinten rauskommt, interessiert mich nicht. Boah, dann so kann ich keine Firma aufbauen und das ist ja InCharge am Ende. Am Ende ist es eine Firma, die man versucht zu positionieren und da erfolgreich zu sein. Und da muss man sich dran festhalten. Das ist aber genau so verbissen wollte ich gar nicht klingen. Das hast du schön gesagt, Michel.
Also ich glaube, ihr macht das gut und ich glaube nicht nur, ich weiß es und das insgesamt freue ich mich erstmal, dass wir mit dir, Alexei, das erste Mal mit einem Dritten in dieser Runde sprechen durften und mir hat es riesig viel Spaß gemacht und ich habe echt viel gelernt.
Wir machen einen Roadtrip, aber ich habe ihm schon gesagt, also wir wollen nach Barcelona fahren und er kommt mit. Also wir müssen noch bei Porsche in Taycan oder sowas uns rausleiern, dass wir da zusammen fahren. Eine Sache ist mir doch eingefallen, aber dann wollte ich den Alexei, weil ich den leider auch oft unterbreche und das möchte ich nicht, wollte ich ihn nicht unterbrechen. Ich habe mir vorhin gedacht, als er erzählt, pass auf, also das Börsenspiel hat mein ganzes Leben beeinflusst. Was wäre gewesen, wenn das erste Spiel GTA gewesen wäre, was man ihm gegeben hätte? Dann wäre der einfach, weißt du, dann würden wir jetzt auch in Hamburg sein, aber nur auf dem Kiez.
Das sind so Abzweigungen im Leben, ja. Jetzt habe ich die genommen. Man weiß nicht, wie es anders ausgegangen wäre.
Das ist, genau. Also, das ist wirklich, es ist total zu schätzen, Alexei, dass du dir Zeit nimmst. Du bist ein immer wieder gern gesehener Gast hier. Und nach einem Jahr mit der Arbeit kann ich sagen, wer es mit mir aushält, so lange wirklich jeden Tag 10-mal zu telefonieren, da muss man schon eine ganz besondere Form von Masochismus haben. Also insofern, vielen Dank.
Vielen Dank an euch und an dich kann ich das nur zurückgeben. Das macht mir auch mega Spaß mit dir und ich freue mich mit dir zusammen InCharge hier aufzubauen und das bis dahin Block aus Holz läuft das ja auch wirklich hervorragend.
Weltherrschaft ist das nächste Ziel. Lieber Michel, wir wünschen dir viel Spaß beim Pilates oder irgendwas, was du jetzt wahrscheinlich machst. Wir gehen jetzt arbeiten.
Bauchbeine pro.
Sorry, ja. Wir sind VCs, wir machen jetzt richtig krass Arbeit, wir haben nämlich einen Lunchtermin.
Ja, sehr gut. Dann guten Appetit.
Bei VC trägt man das im Kalender ein unter Arbeit. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, wir gehen jetzt
lunchen. Lasst euch einladen.
Liebe Hörer, küsst die Hand, einen schönen Tag, schönes Wochenende und überlebt die Hitze. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.